Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt in einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei auf Nuviso. Und heute haben wir ein richtig großes Thema. So ein zeitloses Thema. Ein Thema, was sich wirklich mit ein paar Fragen beschäftigt, die vielleicht schon Jahrtausende alt sind. Also so ein tief philosophisches, weltanschauliches Thema. Und zentral ist es eigentlich eine Frage, um die sich heute meine Gedanken kreisen. Nämlich die Frage, gibt es ein geheimes Wissen, was du brauchst, um für dein Seelenheil, für eine Erlösung? Gibt es ein geheimes esoterisches Wissen? Weil es gibt so ganz viele Schulen, und die über die Jahrtausende gehen. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drauf schauen. Und ich schätze, die mich kennen, werden schon wissen, so, in welche Richtung eher meine Antwort geht. Meine Antwort wird eher sein, nein. Es gibt so ein Wissen nicht. Und ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, das ist ein Thema, was auch polarisiert. Und es wird auch einige Leute gehen, die das anders sehen als ich. Und das ist auch fair. Aber das sind tatsächlich Dinge, mit denen ich mich auch mein Leben lang beschäftige. Und was ich halt heute euch erzähle, ist sozusagen aus meiner Perspektive, wie sich diese Frage darstellt. Und es gibt natürlich auch einen aktuellen Bezug, weil diese Fragen nicht jetzt nur für irgendwelche Philosophie-Nerds oder sowas sind, sondern das sind tatsächlich aus meiner Sicht Kernfragen, die uns heute beschäftigen. So. Beispielsweise rund um diese ganze Corona-Pandemie ist es ja auch so eine Frage, ist das alles eine Plandemie? Folgt das alles einem Plan? Kann man solche Dinge überhaupt komplett planen? Ist sowas alles vorherbestimmt? Ist sowas vielleicht auch abzulesen irgendwo in den Sternen beispielsweise? All diese Fragen so, sind solche Dinge vorherbestimmt oder leben wir in einer Art chaotischen System auch, wo du eben solche Vorhersagen nicht treffen kannst, sondern wo sich das Universum oder letztens unser Dasein halt auch ständig wieder neu manifestiert und ohne dass das genau vorherzusehen ist. Zwischen diesen beiden sich auf den ersten Blick widerstreben in Polen, soll sich heute so unsere Sendung bewegen. Also macht euren Kopf frei, weil das ist good stuff. Ganz aktuell bin ich so drauf gekommen, eigentlich auf dieses Thema, das habe ich schon lange am Schirm. Das ist ja auch nichts, wo du sagst, das recherchiere ich jetzt mal eine Woche und dann mache ich das, sondern das ist etwas, was wächst ein Leben lang. Ja. Aber ganz aktuell bin ich auch drauf gekommen, letzten Dezember, da gab es ja eine große Konjunktion. Am Sternenhimmel. Das heißt, dass die große Konjunktion ist klar definiert. Das ist, wenn Jupiter und Saturn, wenn die sich aneinander nähern durch ihre Laufbahn, wenn die sich dort nicht direkt berühren sowieso nicht, in Wirklichkeit sind die weit auseinander, aber es geht dabei bei der Astrologie auch immer darum, von unserer Perspektive aus, wie stellt sich das dar? Und Konjunktion ist, wenn die sich eben annähern, beziehungsweise fast berühren. Und diese große Konjunktion, da hat man schon immer auch drüber nachgedacht und spekuliert, ob das nicht so ein Marker ist für ein neues Zeitalter oder dass sich da etwas verändert. Da steckt überhaupt schon diese Idee drin, dass sozusagen die ganze Schöpfung und auch die Entwicklungsgeschichte des Menschen sozusagen in klar vorhersehbaren Zyklen läuft. Und diese Idee, die ist schon ganz schön alt. Ich meine, wir erinnern uns, weil es eben auch kurz vor Weihnachten war, es war ja genau am 21. Dezember, diese große Konjunktion. In der Weihnachtsgeschichte ist ja auch die Rede davon, dass die drei Magoi, die drei heiligen Könige, aber im Originaltext, was heißt Original? Also in den ältesten Bibeltexten, die sind auf Griechisch, also das Neues Testament. Dort ist nicht die Rede von Königen, sondern es sind drei Magoi. Magoi, das Wort weist schon die Richtung hin, Magier, Sternenschauer. Das waren nicht einfach nur Könige oder sowas mit irgendeiner weltlichen Macht und Reichtum, sondern das waren eben Leute, die sich mit diesen esoterischen Lehren auch auseinandergesetzt haben. Und die Idee, die da in der Geschichte erzählt wird, ist auch schon so. Christus wird geboren, Christus sozusagen als ein Türöffner für ein neues Zeitalter. Da geht es auch um diese Geschichten mit den platonischen Jahren. Sprich, das Fischezeitalter hat begonnen mit Christus, dem Fisch. Und die Geschichte erzählt es ja so, dass am Himmel durch ein Zeichen auch angekündigt wurde, dass es jetzt diesen Ära-Wechsel gibt. Und da denke ich auch drüber nach, ist es denn wirklich so, dass Geschichte so zyklisch läuft und die Dinge so vorhersehbar sind, dass sie so einem klaren Rhythmus folgen? Und der Gedanke ist natürlich grundsätzlich jetzt vernünftig und nicht absurd, weil wir in der Natur beobachten, dass es ganz viele so Kreisläufe gibt. Und viele sind wirklich fix und absolut vorhersehbar, gerade auch im astronomischen Geschehen. Ein großes Thema, was ich auch immer wieder behandelt habe, ist der Lauf der Sonne und wie alt es schon ist, dass man das entschlüsselt hat. Deswegen ist es durchaus naheliegend, ob es nicht auch in der Gesamtentwicklung eben so eine Rhythmik gibt. Und ja, die gibt es. Es gibt große Räder, aber aus meiner Sicht ist die Welt und das Universum und das Leben, das ist nicht ein rein mechanisches Weltbild, wie ein großer Apparat. Und wenn du den verstehst, wie sich alle Zahnräder drehen, dann weißt du, wie Leben läuft. Sondern das ist nur ein Teil davon. Es gibt natürlich diese Räder, gar keine Frage. Und sich da dagegen zu stellen, wär töricht. Tatsächlich ist jede Lebenskunst, das heißt für mich nichts anderes, als dass du dich eintunst, einstimmst in diese Räder und mit den Rädern schwingst. Aber das Entscheidende ist auch, es gibt mindestens genauso starken Einfluss auf Entwicklung und auf Leben, hat aus meiner Sicht auch dieses Unberechenbare, dieser Chaosfaktor. Das Chaos ist auch etwas, was ein universelles Prinzip ist. Und es ist nicht etwas, was von den ordnungsliebenden Schulen dann immer gerne so als negativ belegt wird, oh, Chaos, Unordnung und so weiter, sondern das ist auch wie der Spirit, wie es in dieser geistigen Welt abgeht. Das ist nicht vorhersehbar. Das ist meine Erfahrung. Ja. Und das ist letztens eine Perspektive, die ich einnehme. Es ist die Perspektive aus menschlicher Sicht. Ich sage das oft, ich sehe mich als Humanist, ja, sogar als Radikalhumanist. Radikal, das klingt für Leute immer so schlimm, aber hey, radikal heißt nicht extrem, dass man ein Extremist ist, sondern radikal heißt Radix, die Wurzel, also dass es eine vertikale Kraft gibt, etwas, was dich voll erdet, wo du voll stehst. Das ist radikal, dass du da nicht so leicht umfällst, sondern das ist wirklich verwurzelt. Und bei mir ist der Humanismus ganz tief. Das ist auch nicht irgendeine Ideologie, die ich mir ausgesucht habe, oder, ah ja, das klingt gut, ich gehe dem nach, sondern das ist tatsächlich einfach das Ergebnis von meiner ganzen Vita. Das ist das, was ich bin. Das ist meine Natur. Und diese Perspektive, aus dieser Perspektive schildere ich heute euch meine Gedanken. Und ich hatte euch auch schon mal erzählt, schon öfter auch dieses Thema irgendwo berührt, zum Beispiel bei der Sendung, die wir gemacht haben über die Palmblatt-Bibliotheken, wo ich auch bei einer war und das eine großartige Erfahrung für mich war, aber ich eben auch dort festgestellt habe, die Zukunft ist auch für diese Quelle und wer auch immer da die Quelle war von diesen Nadi-Readings, das habe ich da in der Sendung ein bisschen genauer erzählt, aber auch für diese Quelle sind die Dinge eben nicht alles so vorhersehbar, weil es eben immer noch auch diesen Chaosfaktor gibt. Es gibt Dinge, wie du deinen Weg abkürzen kannst oder es gibt auch Umwege und so weiter. Also es ist aus meiner Sicht, das hat eben meine Lebenserfahrung auch gezeigt, das sind diese Dinge nicht alle genau vorhersehbar. Ja, ich möchte jetzt mal so ein paar von diesen alten philosophischen Schulen auch vorstellen, die schon Jahrtausende eigentlich am Start sind oder schon sehr lange am Start sind und möchte zeigen, dass es da so eine Kontinuität gibt. Ja. Für mich sind viele von diesen Schulen, über die ich jetzt dann sprechen werde, das ist wie Religion 2.0. Die einfachen religiösen Narrative, jetzt beispielsweise bei uns halt das Narrativ des Christentums und die ganze Geschichte, die da dahinter steht, aus meiner Sicht sind diese Religionen, die sind erstmal gemacht fürs einfache Volk, für die einfachen Menschen, für die Masse der Leute. Hier ist euer Narrativ, aus dem Narrativ wird abgeleitet, was ist richtig, was ist falsch, letztens eine Herrschaft. Und das ist, um was es immer geht bei diesen Dingen. Es geht um Herrschaft, auch heute. Und die Religionen, die großen Religionen, diese Narrative, die sind gemacht fürs Volk, für die Herde. Und das ist genau die Perspektive, die auch die Eliten auf das Volk haben. Wunderbar ist es gezeigt, habe ich euch auch schon mal vorgelesen hier oder mal kurz behandelt, bei Dostojewski. Beispielsweise die Anekdote mit dem Großinquisitor. Das zeigt genau diese Haltung. Ja. Das einfache Volk muss zusammengehalten werden, weil eben dahinter ein negatives Menschenbild steht, der Mensch ist schlecht. Man muss es zusammenhalten. Und fürs einfache Volk kommen diese Religionsnarrative. Jetzt ist aber so, es wird immer Leute geben und gab immer schon Leute, die da rauswachsen, die diese Narrative einfach nicht annehmen oder bezweifeln. Sei es, weil sie eine besondere intellektuelle Kapazität haben und dann einfach da irgendwo dahinter steigen, sei es durch ihre Lebenserfahrung. Es wird immer Leute geben, die das nicht glauben. Und dann kommst du sozusagen in die nächste Ebene und dort warten neue Narrative auf dich. neue Narrative. Und die sind dann nicht mehr so einfach, nicht mehr so fast schon infantil. Die haben dann auch nicht mehr so viel zu tun mit Glauben, zumindest wird einem das suggeriert, sondern da geht es auf einmal um Wissen. Es wird einem gesagt, hey, es gibt Wissen, um wie wirklich im Kern Leben funktioniert. Und wenn du dieses Wissen hast, dann bringt dir das einen entscheidenden Vorteil gegenüber deinen Mitmenschen. Da sind wir wieder beim Thema Herrschaft, Macht. Und es geht sogar so weit, dass dann oft gelehrt wird, dass dieses Wissen absolut notwendig ist, um überhaupt zu einer Befreiung zu kommen, zu einer für dein Seelenheil. Und da an dem Punkt, und da sind wir ganz, ganz weit unten an der Wurzel, wo diese Dinge entstanden sind, da gehe ich schon nicht mit. Da gehe ich schon nicht mit. Weil die Grundidee ist ja davon, dass das Leben eigentlich was Schlechtes ist. Und dass die Erde hier eigentlich so eine Art Gefängnis ist. Und dass es sich aus diesem Fluch sozusagen zu befreien gilt. Und da ist es aus meiner Sicht, also echt schon an der Wurzel, ist es schon verkehrt. Denn aus meiner Sicht ist es ganz anders. Das Leben ist ein Geschenk. Die Erde ist die perfekte, unsere perfekte Heimat. Es ist perfekt, wir sind perfekt angepasst an Natur, an Erde. Und ich halte es eher mit Leibniz, zu dem ich auch mal eine längere Sendung mal vielleicht machen sollte, dem berühmten Philosophen, der gesagt hat, das ist das beste Universum, was überhaupt denkbar ist. Die beste aller Welten, in der wir leben. Das ist also eine ganz andere Sicht. Aber dieser Gedanke, dass diese Welt etwas Schlechtes ist und dementsprechend auch menschliches Leben, der ist schon ganz alt. Und eine Schule möchte ich jetzt mal hier reinschmeißen, wo das gelehrt wird. Und ich weiß, dass es vielen von euch nicht gefällt, weil viele von euch genau in diesen Gedankenkonstrukten auch drin hängen. Ein Beispiel ist die Gnosis, die Lehre der Gnosis, die Gnostiker. Das ist interessanter Kram. Ich beschäftige mich da auch schon mein Leben lang damit. Und in jüngeren Jahren war ich da auch on fire, auch bei der Idee, dass du dort in gewissen esoterischen Lehren die Wahrheit findest. Da war ich auch on fire früher. Esoterisch heißt auch zunächst erstmal, dass es eine Geheimlehre ist. Exoterisch ist alles, was nach außen geht, was offen ist. Esoterisch ist eine Geheimlehre. Und früher hatte ich das, war ich auch durchaus da, habe ich mir das auch gedacht, dass es vielleicht sowas gibt auf dieser Welt. Und diese Gnosis, das ist ein Oberbegriff. Letztens geht es um mehrere philosophische Strömungen. Der zeitliche Horizont, wo man von Gnosis spricht, das ist das zweite, dritte Jahrhundert unserer Zeit. Also in römischer Zeit sind diese Dinge entstanden. Und das sind sozusagen Narrative, die nicht bei der offiziellen Geschichte des Christentums bleiben, sondern die darüber hinaus wachsen. Und das sind verschiedene Schulen, oftmals gebunden auch an Menschen, die gewisse Schriften verfasst haben. Und diese verschiedenen Strömungen, die vereint auch was, und das nennt man Gnosis. Und was vereint die? Gnosis, der Begriff sagt schon, der kommt aus dem Griechischen. Und der heißt so viel wie Erkennen, Erkenntnis, Wissen. Und die Idee ist, dass es eben ein Wissen gibt, wie diese Welt beschaffen ist. Und was all die gnostischen Schulen auch vereint, das ist so eine gemeinsame, wie könnte man es nennen, Kosmologie. Also wie ist dieses Universum entstanden? Und was ist eigentlich die Natur von diesem Universum? Und was die Gnostiker sagen, in einfachen Worten, ist, dass diese Welt, auf der wir leben, die Erde und alles, was auf der Erde lebt, alle Tiere, alle Pflanzen, wir, man kann es noch weiter drehen, die Mikrobiologie, alles, was lebt, wurde in der Lehre der Gnostiker geschaffen von einem Demiurgen. Der Demiurg, habt ihr bestimmt schon oft gehört. Der Demiurg, auch das ist eigentlich ein griechisches Wort, und es lässt sich in mehreren Dingen übersetzen. Demiurg, das kommt aus dem umgangssprachlichen Griechisch. Das heißt sowas wie Handwerker, jemand, der was baut. Jemand, man könnte vielleicht auch einen Maurer dort als mit dem Begriff Demiurgen gleichsetzen. Und das ist übrigens ein interessanter Gedanke, weil das mit den Maurern kommt ja dann zu viel, viel späterer Zeit wieder. Also diese Idee des großen Baumeisters. Und das ist der Demiurg. Aber aus Sicht der Gnosis, aus Sicht der Gnostiker, ist der Demiurg kein guter Gott. Ja, der ist nicht der liebe Gott, den wir gerne hätten, sondern der Demiurg ist eher sogar ein finsterer Gott, ein schlechter Gott. Er ist ein unkompletter Gott, ein unheilvoller Gott. Und in der Lehre der Gnosis hat der Demiurg diese Welt geschaffen. Und eben die reine Geistigkeit, die aus Sicht der Gnostiker das wahre Leben ausmacht, ist sozusagen vom Demiurgen verbannt worden, wie in einem Fluch, in diese Materie. Und der Geist, das Feinstoffliche, das Geistige, wird sozusagen gezwungen, aus dieser Weltsicht sich zu verfleischlichen und wird deswegen auch immer schwächer oder verstrickt sich immer mehr in Karma, letztens in diesen fleischlichen Geschichten. Und hinter dem Demiurgen, und im wahrsten Sinne des Wortes dahinter, also transzendent, weit weg von uns, really far out, dahinter gibt es dann doch eine lichte Gottheit, eine gute Gottheit. Es ist ein ganz klarer Dualismus dort. Es gibt eben die finstere Kraft, die ist schlecht, die ist negativ, die ist böse. Und es gibt die positive Kraft, die ist Licht, die ist feinstofflich. Und aus Sicht der Gnostiker ist sozusagen diese lichte Gottheit, die hat irgendwann dieses Universum erschaffen, hat da auch irgendwo die Energie reingegeben, dass es in Schwung kommt und sich bewegt, hat sich aber dann sozusagen zurückgezogen. Und ist jetzt, spielt nicht mehr mit. Es existiert irgendwie schon und ist auch verbunden mit uns aus Sicht der Gnostik, aber greift einfach nicht mehr ein. Sondern das, was wir hier alles erleben, menschliche Geschichte, irdische Geschichte, ist das Werk des Demiurgen. Und der Demiurg, das ist auch eine komische Geschichte. Wie kommt der ins Leben? Der erschafft sich auch irgendwie merkwürdigerweise selber. Es ist ja so, dass die Gnostiker mit diesem Modell glauben, sie hätten die Theodizee-Frage gelöst. Theodizee, das klingt so kompliziert, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine ganz alte Frage. Und es ist ganz einfach eigentlich. Theodizee ist die Frage, hey, wenn Gott gut ist, wie kann es denn sein, dass wir so viel Schlechtes auf der Welt haben? Wie kann es sein, dass Kinder leiden, die offensichtlich unschuldig sind? Da kann ja dann Gott eigentlich nicht gut sein. Wie kann man das erklären? Und hey, da haben sich Theologen zu allen Zeiten die Köpfe zerbrochen, wie man das erklären kann. Gottes Wege sind unergründlich. Und die Gnostiker meinen, sie haben sozusagen diese Theodizee gelöst, weil sie sagen, hey, der eigentliche lichte Gott, der ist durch und durch gut. Aber das, was wir hier sehen, ist ja nicht von dem, sondern es ist das Werk des Demiurgen. Und so haben sie diese Theodizee-Frage aus ihrer Sicht gelöst. Aus meiner Sicht ist es aber doch nur auf eine andere Ebene transportiert. Weil da müsste man natürlich fragen, okay, alles klar, der Demiurg ist dafür verantwortlich. Aber wieso kann es den Demiurgen überhaupt geben? Wie ist der in die Welt gekommen? Und da verliert sich's dann. Also aus meiner Sicht kommt auch dort keine wirklich große neue Erkenntnis. Ganz entscheidend ist aber hierbei der Punkt, dass man sozusagen die Gnostiker davon ausgehen, dass es das Böse schon immer gegeben hat, von Anfang an. Und das ist so ein Riesenunterschied zu dem, was ich als Humanist sehe und lehre, weil aus meiner Sicht ist das Böse in diesem Sinn nicht schon immer da. Aus meiner Sicht gibt es das Böse in diesem Sinne gar nicht, sondern was es gibt, ist Unheil. Unheil, und da sagt das Wort schon, heil, heilig, whole, holy, ganzheitlich, das ist, um was es geht. Heil ist etwas, wenn etwas in Harmonie ist, wenn etwas komplett ist, wenn etwas ganz ist. Und so Begriffe wie gut und böse sind aus meiner Sicht Konstrukte, die aus unserem Kopf kommen. Das ist aber in der Natur so gar nicht zu sehen. Das ist immer eine Frage der Perspektive. So. Ich meine, wenn du ein Schaf bist, dann ist der Wolf eine Bedrohung. Wenn du ein Bär bist, ist dir der Wolf egal. Und wenn du eine was weiß ich, ein Floh bist, der im Wolfspelz lebt, ist der Wolf dein Freund in deiner Heimat. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Und ich sehe in der Natur kein Gut und Böse. Aber was ich sehe, ist Unheil. Und aus meiner Sicht ist das Böse nicht schon immer auf dieser Welt gewesen. Deswegen habe ich auch mal, forsche auch diesem Ding nach. Und wir haben da mal eine Sendung gemacht, wenn ihr euch erinnert, die Saharasia-These, wo ich genau dieser Frage nachgehe. Wie ist denn eigentlich das Unheil in die Welt gekommen? Nicht das Böse, sondern das Unheil. Und was ich halt überall sehe, ist menschliches Drama. Und das sind, wenn ein Mensch aus dieser Harmonie rausfällt, wenn er Unheil wird, dann entsteht Drama. Und dann entstehen Verletzungen und Schmerz und daraus entsteht wieder neues Unheil. Also wieder wird eine neue Generation aus der Mitte geworfen und so geht es weiter und weiter. Das ist meine Sicht auf die Dinge. Die Gnosis dagegen sagt, diese Welt ist schlecht. Es ist die Welt des Demiurgen. Ja, und gleichzeitig sagt aber die Gnosis, dass es einen Weg gibt, wie man aus dieser Demiurgenwelt rauskommt. So wie es ganz viele von diesen Schulen anbieten. Es gibt immer irgendwo eine Erlösung. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist das schon verkehrt, weil ich brauche keine Erlösung von dieser Welt. Für mich geht es erstmal darum, hier richtig Mensch zu werden, mal richtig anzukommen, geerdet zu sein. Um meinen Spirit, um meinen Seelenheil brauche ich mir erstmal keine Sorgen machen. Erstmal geht es doch um hier und jetzt, hier auf dieser Welt ankommen. Aber für ganz viele von diesen Schulen geht es letztens doch immer nur darum, wegzukommen von dieser Welt. Genauso wie das schon letztens in den einfachen Narrativen sind fürs Christentum, da wird man auch mal weggelaufen. Da gibt es dann den Erlöser und diese ganzen Dinge. Aber auf einer Religion 2.0-Variante wären dann diese Grundideen dann eigentlich auch wieder untergejubelt. Diese Welt ist schlecht und du musst irgendwie einen Weg finden, wie du dich daraus befreist. Für die einfachen Leute ist es nur halt beten und brav sein und folgen. Ja, und für die Leute, die schon die nicht so gestrickt sind, für die wird dann der nächste Köder ausgelegt. Und der Köder heißt, hey, es gibt Wissen. Es gibt ein geheimes Wissen. Und da ist dann die Idee, dass du mit diesem Wissen sozusagen einen Ausstieg erlangen kannst aus diesem Teufelsrad des Demiurgen, so möchte ich schon fast nennen. Und tatsächlich ist es jetzt nicht nur meine eigene Interpretation. Allein schon der Name Gnosis sagt es ja schon. Wir wissen etwas, was nicht alle anderen wissen. Und wir erzählen es auch nicht allen anderen. Es ist ein geheimes Wissen. Und dieser Begriff ist, wie gesagt, sehr, sehr groß. Und man war sich da auch nicht immer klar, wie kann man den genau definieren, Gnosis. Was bedeutet das und was bedeutet es nicht? Und interessant ist, hier, ich habe mal eine Definition, die auf dem Gnosis-Kongress von Messina 1966, das ist noch gar nicht so lange her, also eigentlich in unserer Zeit, wie die auf diesem Gnosis-Kongress von Messina die Gnostik definieren. Und ich zitiere das mal hier. Da haben sie sich geeinigt. Danach bezeichnet Gnosis ein Wissen um göttliche Geheimnisse, das eine Elite vorbehalten ist. Das ist genau, um was es geht. Ein Wissen göttlicher Geheimnisse, was einer Elite vorbehalten ist. Das heißt, die glauben daran, dass es ein göttliches Geheimnis gibt, was dir den Ausstieg eben ermöglicht von dieser Welt. Aber dieses Geheimnis, das wird nicht eben verraten. Das bleibt einer Elite vorbehalten. Und daran siehst du schon den Haken auch an der Sache. Denn um an dieses Geheimnis zu kommen, bist du letztens wieder auf die Gnade von dieser Elite, wie man das definiert, bist du wieder angewiesen. Das heißt, du musst dich dann irgendeinem Orden anschließen, musst dort dienen, musst dich bewähren. Und wenn du Glück hast, wird dir die Gnade zuteil und du bekommst ein Geheimnis. Aber bekommst du wirklich ein Geheimnis, was dich aus dieser Welt rausführt? Und ist das überhaupt sinnvoll? Ich weiß nicht, also wenn ich das euch so erzähle, sollte man eigentlich schon erkennen, dass jetzt diese Denkschule der Gnosis doch eigentlich eine ziemlich destruktive Weltsicht ist. Weil die Grundsicht eben ist, diese Welt ist böse. Der Demiurge, das ist das Werk des Demiurgen. Übrigens, viele Gnostiker, die identifizieren dann auch den Demiurgen in dem Jahwe des Alten Testaments. Und in der Tat, ich meine, das habe ich schon in jungen Jahren gefragt, da stehen ja teils in der Bibel wirklich krasse Dinge drin im Alten Testament, wie sich dieser Gott Jahwe verhält. Da ist nicht so viel Liebe, da ist ganz viel Zorn auch und Hass und da Gewalt und geht es hin und her so. Ja. Und naja, die Idee ist eben, dass dieser Demiurg eben negativ ist. Aber ich meine, was ist das für ein Weltbild? Diese ganze Welt ist sozusagen schlecht. Und da ist nichts Gutes drin. In diesem fleischlichen Leben. Hey, aber ich bin ein Kind dieser Erde, weißt du? Ich liebe das Leben, ich liebe die Menschen, ich liebe die Natur, die Tiere. Und mit so einem negativen Weltbild, wie sollst du hier glücklich werden? Wie sollst du auf dieser Welt leben, wenn du eigentlich im Innersten davon ausgehst, dass diese Welt schlecht ist? Jetzt könnte man sagen, na gut, Gnostik, das sind halt jetzt irgendwelche Randthemen oder sowas. Aber das Ding ist, dass diese alten Gedankenmuster und Glaubensmuster, dass die über Jahrtausende hinweg weiterlaufen. Und in allen von uns sind die drin. Die sind uns einoktroyiert von klein auf. Und es braucht vielleicht Also es braucht einen ordentlichen Weg Selbsterkenntnis, um da rauszuwachsen, um das zu durchschauen. Hey, das sind immer wieder die gleichen Dinge. Jetzt diese Grundvorstellung beispielsweise von einem Demiurgen und dass diese Welt von einer bösen Kraft geschaffen wurde und deswegen komplett böse ist, egal was du machst. Ja? Und ja, okay, mag vielleicht Liebe geben, weißt du, von der Mutter zu ihrem Kind und so, aber grundsätzlich die Grundströmung ist hier böse. Wenn du dieser Gedanke, der hat sich ja tatsächlich über Jahrtausende, taucht er immer wieder auf. Machen wir mal einen kleinen Sprung, gehen wir mal ins Mittelalter, zu den mittelalterlichen Häresielehren. Ja, da gibt es beispielsweise die Katharer. Katharer, auch absolut faszinierend. Hey, in Südfrankreich waren die zu Hause und ihr wisst, ich war dort auch auf meiner Quest du Graal und es hängt auch eng zusammen mit Katharern und Tempelrittern und ein Thema, wo ich auch schon immer begeistert war oder was mich hinzieht. Aber ich habe schon in sehr jungen Jahren, als ich mich das erste Mal mit den Katharern beschäftigt habe, auch in Südfrankreich, ist mir das schon komisch aufgestoßen. Diese komplette Ablehnung von dieser Welt, die Ablehnung auch von Sexualität. Dass so Sexualität auch dort eben schon wieder dieses Sündhafte drinsteckt. Genauso wie es halt in den hauptreligiösen Narrativen kommt. Die Ablehnung überhaupt von Fortpflanzung. Das ist das sozusagen, wenn du Kinder hast, dienst du nichts anderem als dem Demiurgen. Und wenn du dem ganz lichten Gott dienen willst, dann das ist die Lehre, dann solltest du dich einer reinen Vergeistigung hingeben und allem Weltlichen eigentlich entsagen. Und das halte ich nicht für richtig. Das halte ich komplett für falsch. Also das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ich für wahr halte. Und weil wie dieses Leben geht darum, auf dieser Erde zu sein. Es geht um Liebe. Das einfach abzutun und zu sagen, das ist letztens alles halt die böse Materie und am besten wir vergeistigen uns, halte ich für total destruktiv. Als Lebewesen, als menschliches Wesen. Ja, und wie weit diese Destruktivität gehen kann, das ist erstaunlich. Es gab zu allen Zeiten, gab es dann da Leute, die aus diesem Geist heraus tatsächlich das Leben bekämpfen. Und da steckt schon diese Riesengefahr drin. Weil wenn man davon ausgeht, dass das alles das Werk eines bösen Demiurgen ist, welchen Wert hat denn dann eigentlich das Leben? Und seht ihr, wo da die Gefahren kommen? Welchen Wert hat denn das Leben? Welchen Wert hat der Erhalt des Lebens, die Pflege des Lebens? Welchen Wert hat dort Heilung? All die Brüder und Schwestern von uns, die heilen und so. Welchen Wert hat es denn? Das ist ja dann letztens eher kontraproduktiv. Und tatsächlich lernen das diese Gruppen und bei den Katharern war es auch so, die akzeptieren das zwar schon, dass das gemeine Volk halt auch diesen Weg der reinen Vergeistigung nicht gehen kann. Deswegen heiraten die einfachen Menschen, auch bei den Katharer-Gemeinden gab es es und Kinder. Aber es gab eben bei den Katharern die sogenannten Parfaits, die Perfekten. Und die haben all diese Dinge abgelehnt. Die sind dann also streng vegan, keine Sexualität mehr, keine Fortpflanzung. Also alles, was sozusagen Materie angeht, wird abgelehnt. Und es wird nur der reine Prozess der Vergeistigung angestrebt. Und, aber welchen Wert hat denn dann das Leben? Weißt du? Und weil, wenn man es dann konsequent weiterdenkt, ist es nicht überraschend, dass aus solchen Denkmustern heraus dann sogar, das weiß ich nicht, ob ich das überhaupt noch Schule nennen würde, eher Kulte oder Sekten. Sekte ist also immer eine Abspaltung von etwas. Die dann sogar nicht nur sagen im frommen Sinne, naja, diese Welt ist böse, ich vergeistige mich, ich meditiere nur noch, sondern da gibt es welche, die gehen auch noch einen Schritt weiter und bekämpfen aktiv diese Erde. Und das gab es zu allen Zeiten. Ich möchte mal nur erinnern, in unserer Zeit beispielsweise ein Shoko Asahara aus Japan, der damals in Tokio die Giftgasanschläge gemacht hat. Aus welcher Motivation heraus hat er das gemacht? Klar, die Leute sagen alle, ja, der spinnt. Okay, ja, es ist im wahrsten Sinne des Wortes, es ist verrückt, es ist Unheil, das ist nicht mehr im Gleichgewicht. Aber dahinter steckt doch eine große philosophische Idee. Es ist nicht einfach nur destruktiv, weil der irgendwie böse ist oder sowas, sondern die Idee ist auch dort gewesen bei Shoko Asahara und seinen Leuten, ey, diese Welt ist nicht nur nicht bedeutsam, also im Sinne von, das ist alles nur eine Täuschung, sondern diese Welt ist sogar aktiv schlecht und wir müssen sie bekämpfen. Und die einzige Lösung, die wir haben, ist, wenn dann irgendwann diese ganze komplette Welt verbrannt ist und wir nur noch so im Vergeistigten sind. Aber echt, kannst du, wie kommt das bei dir als Mensch an, wenn du Mensch bist und auf dieser Erde lebst und dieses Bewusstsein hast, ey, ich bin auch ein Kind dieser Erde, wie kommen dann solche Ideologien an? Also das ist destruktiv. Ja, und der Spiegel dahinter, oder spiegelt halt denselben Gedanken, ob du das bei der Gnostik anschaust, bis hin zu einem Shoko Asahara. Natürlich will ich damit jetzt nicht sagen, dass alle Gnostiker oder die jetzt solchen Lehren anhängen, auch schon so weit gehen wie Shoko Asahara. Ich sage ja, das ist dann auch nochmal eine weitergedacht oder nochmal eine Abspaltung, nochmal eine Sekte. Aber diesen Gedanken gibt es, Zahlenzeiten. Kann man noch eine reinschmeißen, beispielsweise im Mittelalter. Da gab es Bewegungen, los ging es eigentlich mit Franz von Assisi, wo man eben auch eine Absage erteilt an dieses ganze Papstchristentum, diese ganze Reichtum und dieses sündhafte Leben. Und der Weg, den ein Franz von Assisi geht, ist eben total loslassen. Ich kehre dem den Rücken, ich gehe nur noch in die Natur. So ähnlich wie du es heute in Indien auch hast, dass du auch manche Einsiedler, Yogis, die halt einfach komplett dem Leben entsagen. Und das ist auch völlig okay. Das kann man machen. Also, dagegen habe ich auch nie ein Problem. Ein Problem wird nur, wenn aus so einer Haltung heraus dann ein Lehrgebäude wird, was man den Menschen reindrückt und dadurch letztens die Menschen unten hält und ihnen das Gefühl gibt, hey, du bist durch und durch Sünder. Das ist einfach die Erbsünde. Ihr seid einfach böse. Kann man nichts machen. Und deswegen, weil ihr böse seid, können wir natürlich alles Mögliche mit euch machen. Und es ist sogar aus dem Selbstverständnis eben der Elite, die glaubt, sie hätte göttliche Geheimnisse, ist es dann völlig selbstverständlich, dass man dann aus der Perspektive raus, ja, da müssen wir diese Herde Menschen müssen wir bearbeiten. Das ist das Denken vom Großinquisitor. Das ist genau das. Und im Mittelalter gab es also Leute wie Franz von Assisi und der wirklich eine leuchtende Figur ist. Der eben aus meiner Sicht ein echter Mystiker ist, der dann auch nicht in diesen lebensfeindlichen Trip geraten ist, nur noch vergeistigen, sondern im Gegenteil, Franz von Assisi hat sich voll reingeworfen in die Natur. Ist dann in den Wald gegangen, er hat zu den Vögeln gesprochen und sowas. Ja. Also das ist für mich ein echter Mystiker, der sich halt zurückzieht, aber dann eben voll eintaucht in diese Natur. Aber es gab dann Nachfolger von ihm, die dann eben in diese destruktive Richtung reinkommen. Beispielsweise ein Fra Dolcino. Fra Dolcino, das war auch ein Bettelmönch. Aber die sind dann auf so einen Trip gekommen, dass sie sagen, da das Leben komplett schlecht ist und hier des Teufels ist. Deswegen ist es sinnvoll, nicht mehr sich an die Gebote zu halten, die irgendwie das Leben verbessern, sondern es ist sinnvoll zu sündigen. Weil sozusagen, wenn du sündigst, du dadurch dann letzten Endes eine Kontraposition einnimmst und irgendwie dafür sorgst, dass früher oder später halt dieses hier alles verbrennt. Diesen Gedanken hatten wir auch schon mal, als es darum ging, um gewisse Sekten im Judentum. Dort ist es auch so. Es geht wirklich durch alle Religionen so. Du kannst jetzt nicht sagen, die Religion, bei der ist es auffälliger als bei anderen. Deswegen bringe ich auch verschiedene Beispiele. Shoko Asahara, das ist Buddhismus, das ist eher sogar tibetanischer Buddhismus, auch wenn er ein Japaner ist. Aber es gibt eben solche Ideen, solche Schulen im Christentum, im Judentum, im Islam, es gibt es überall. Also, letzten Endes ist es dann auch der Pfad, wenn du es noch weiter gehst, der Pfad bis hin zu den Endzeitlern, die eben aktiv sagen, hey, wir müssen es muss alles brennen, damit wir danach dann in Gottesreich kommen. Aber hey, weißt du, wenn du jetzt hier Mensch bist, Kind der Erde, dann bin ich dagegen, dass man alles verbrennt. Weißt du, es geht eher darum, das Leben zu erhalten, also aus meiner Sicht. Und alles Streben sollte danach gehen, das Leben hier zu verbessern. Ne? Aber es gibt eben hier bei Fra Dolcino hochspannende. Ich meine, die sind dann wirklich in einen Krieg gegangen, in so einen Endzeitkrieg. Ähnlich im Grunde von der Psyche her, ähnlich wie bei Shoko Asahara. Und haben dann dort alle möglichen Sünden begangen. In der Idee, dass das der Weg ist zur Befreiung, bis hin zu Mord und Vergewaltigung und was auch immer. Also diesen Wertekodex komplett auf den Kopf stellen. Aber das ist in sich, ist es schlüssig. Weil wie gesagt, wenn du diese Welt als etwas von vornherein Böses ansiehst, welchen Wert hat es dann? Welchen Wert gibt es denn dann wirklich? Wozu dann für diese Welt einstehen und für diese Welt kämpfen und Verbesserungen auf dieser Welt kämpfen? Ja? Also man sieht schon, dass die Probleme, die daraus entstehen, aus diesen Weltbildern, problematisch ist es auch, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, diese Grundfrage, ist diese Welt überhaupt vorhersehbar? Entwickelt sich diese Welt in gewissen Zyklen? Und auch dort sehe ich Und das ist eng verknüpft mit diesen Schulen. Auch dort sehe ich dieses falsche Weltbild am Wirken. Denn Leute, die das vertreten, dass alles einem kompletten Plan folgt und du nur genug Rechenkapazität brauchst oder eben genug Wissen, Einweihung, Geheimnisse, dass du das entschlüsselst, dann gibt dir das nicht nur eine schöne, die Macht zu sagen, ja, okay, jetzt kommen wieder gute Zeiten, jetzt kommen schlechte Zeiten, sondern es wird dann sogar behauptet, dass in dieser zyklischen Entwicklung eben immer wieder große Katastrophen kommen, die so einen Bruch machen. Das ist die Idee von, dass es immer wieder Kataklysmen gab. Das ist eine eigene Schule letztens, Katastrophismus. Die Idee, dass sozusagen die komplette Evolution, wenn du es weiter stricken willst, darauf beruht, dass es immer wieder diese totalen Megakatastrophen gibt. Wobei das Wort Katastrophe vielleicht nicht ideal ist, weil ich habe Katastrophe immer so verstanden, dass es etwas Unvorhergesehenes ist. Aber da weiß ich nicht, vielleicht bin ich darauf falsch. Aber was ich meine ist, nehmen wir Kassandra. Kassandra, diese Figur, diese Seherin, die vor dem Trojanischen Krieg gewarnt hat. Das ist, wovor sie gewarnt hat, vor dem Krieg. Das ist aber im Human Drama. Aber Kassandra konnte nicht davor warnen vor irgendeiner kosmischen Naturkatastrophe, die es ja zweifellos gibt. Das will ich ja gar nicht ablehnen. Ich sage nur, dass du das nicht vorhersehen kannst. Dass du nicht weißt, wann irgendwelche Kataklysmen eintreten. Das geht aber immer oder ganz oft Hand in Hand. Diese Idee, dass man so etwas vorhersagen kann. Und ich glaube, ganz ehrlich, das geht schon bis zurück zu der Zeit der Himmelsscheibe von Nebra, die deswegen für mich so ein großes Thema ist, weil aus meiner Sicht genau in der Zeit, oder das erzählt einem die Himmelsscheibe, wie es eben zu diesem Bruch kam. Wie auf einmal Wissen, was vorher geteilt wurde, plötzlich auf einmal geheim wird. Und plötzlich wird es zu einem Hebel. Und bei der Himmelsscheibe von Nebra, da geht es auch ganz viel um diese Kalenderidee, eben den Lauf der Sonne entschlüsselt zu haben. Und das ist altes Wissen. Ihr erinnert euch hier, Sonnenobservatorium Goseck, das ist Jahrtausende noch älter als Nebra. Da hat man das alles schon gewusst. Und über Jahrtausende war das kein geheimes Wissen, sondern man hat es, die Sternenschauer haben das geteilt mit ihrer Sippe, mit ihrem Stamm, wie auch immer man das nennen mag, wie die Leute zusammengelebt haben. Die haben das miteinander geteilt, damit wir in diesem Rhythmus leben. Aber irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo auf einmal das zu Geheimwissen wird. Und dann wird sogar den Leuten gesagt, hey, nicht nur, dass ich weiß, wie dieser Rhythmus geht, sondern ich weiß dann auch, wann die nächste Katastrophe kommt, wann das nächste Mega-Unheil kommt. Und weil ich das, wenn ich das weiß, also wenn du glaubst, dass ich weiß, wann hier der Komet auf uns fällt oder sowas, dann ist es ja auch eine enorme Ermächtigung, die ich da erlange. Ja? Weil, hey, ich weiß etwas, was unser aller Leben betrifft. Und dann gehen manche sogar noch weiter und sagen, nicht nur, dass ich weiß, wann die Katastrophe kommt, sondern ich weiß sogar noch, wie man die vielleicht, wie du dich daraus retten kannst. Oder noch weiter, ich weiß sogar, wie man diese Katastrophe vermeiden kann, weil ich vielleicht weiß, wie kosmische Kräfte funktionieren und dann wirklich wieder Zauberlehrling dastehe und hier im kosmischen Gefüge ein bisschen was verändert, damit das eben nicht zu diesen Dingen kommt. Aber wie wahrscheinlich ist das? Ich meine, glaubt ihr das? Gibt es wirklich diese zyklischen Kataklysmen? Wie gesagt, es gibt Kataklysmen. Dass es sowas wie eine Sintflut gab, halte ich für sehr gut möglich. Aber da einfach so viele Mythen auch darauf gehen, dass es vielleicht auch mal mega große Kometeneinschläge gab. Klar, ja, das droht immer. Aber wie oft kommen die denn? Ne? Wie oft kommen die denn? Und da wiederum möchte ich auch darauf hinweisen, auf die Archäologie, was wir so oft hier tun. Schaut euch doch mal an hier unsere... auch hier in Deutschland, wenn du in die Steinzeit zurückgehst, da gibt es schon Monumente und Goseck ist eines der faszinierendsten, aber es ist bei weitem nicht das Einzige. Es gibt ganz alte Monumente, die einen klaren kosmischen Bezug haben, die genau ausgerichtet sind auf Wintersonnenwende. Wenn das aber heute noch immer funktioniert, und in Goseck ist es so gibt mehrere Beispiele. Wenn es heute immer noch so funktioniert, dann heißt es aber doch, dass zumindest mal in den letzten 8000 Jahren da sich nichts kosmisch verändert hat. Also dass jetzt irgendwie die Erdachse sich verschoben hat durch irgendwelchen großen Kataklysmus, kann ich zumindest in den letzten 8000 Jahren nicht erkennen. Weil das ist ja das Faszinierende. Diese Dinge sind absolut exakt. Und der Marsch der Sonne am Himmel hat sich nichts verändert in den letzten Tausenden von Jahren. Wenn wir jetzt sogar noch davon ausgehen, und ich weiß, viele von euch werden das auch machen, dass beispielsweise ein Monument wie die Sphinx möglicherweise wesentlich älter ist, als die Schulwissenschaft sagt. Manche sprechen wie heißt er nochmal, Robert Schoch, sprechen von 12.000 Jahren und der leitet es geologisch ab. Und die Sphinx ist exakt nach Osten ausgerichtet, exakt, heute immer noch. Dann heißt es, dass in den letzten 12.000 Jahren es nichts, kein Ereignis gab auf dieser Erde, was wirklich ganz grundlegend die Erdachse verschiebt oder solche Dinge, sondern im Gegenteil, spricht dafür für so eine ganz klare Kontinuität, eher was Beruhigendes. Ja. Aber diese Ängste, dass es sowas gibt, die tauchen immer wieder auf. Ja. Die tauchen immer wieder auf, so das, diese Endzeitangst. Ja, und das ist auch so ein Mittel, was immer wieder eingesetzt wird. Ich weiß, jetzt ist die letzte Zeit. Und jetzt müsst ihr euch vorbereiten, jetzt tut Buße. Hey, selbst im Tim und Struppi, was ich ja hier mal vorgestellt habe, da gibt es diesen kleinen Erzählstrang in der geheimnisvolle Stern, wo am Anfang auch der Endzeitprediger ist. Und hey, boah, da ist ein kosmisches Zeichen im Himmel, da ist dieser Stern, der immer näher kommt und das ist die letzte Zeit. Aber wann war denn die letzte Zeit? Wie gesagt, wenn wir zurückschauen auf die Archäologie, sehen wir tausende von Jahren, 8000, 12.000 Jahre und vielleicht geht es noch viel weiter, wo die letzte Zeit noch nicht gekommen ist. Und deswegen halte ich es, wo wir schon bei Comics sind, eher wie die Gallier von Asterix, die sagen, wir haben vor nichts Angst, außer dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Der Himmel auf den Kopf fallen, das ist sozusagen so ein Kataklysmus, so ein Mega-Event. Okay, wenn das passiert, dann das kann passieren. Ich will nicht sagen, dass es nicht passiert. Aber das ist erstens sehr, sehr selten. In allem, was wir zurückschauen, können wir das nicht sehen, in dem, was Menschen gemacht haben. Sonst würden ja diese ganzen kosmischen Bezüge nicht mehr hinhauen, es passiert wohl eher sehr selten. Und es ist nichts, worüber du dir einen Kopf machen musst. Das ist wie die Gallier. Okay, wenn das passiert, dann ist auch egal. Dann kannst du eh nichts dagegen machen. Also wenn es wirklich so eine kosmische Katastrophe kommt, okay, dann werden wir mit Würde unseren letzten Drink zu uns nehmen und halt dann dahin gehen, wo unser Schicksal uns hintreibt. Aber das ist keine Angst, die du wirklich realistisch haben musst als Mensch. Ja? Weil offensichtlich, menschliche Kultur geht schon ganz lange, entwickelt die sich. Aber diese Ideen, dass sozusagen das alles vorherbestimmt ist und dass es einen enormen Machtzuwachs gibt, wenn du derjenige bist, der diese Dinge alle weiß, diese Sachen kommen heutzutage immer wieder. Es kommt heutzutage im alter Wein im neuen Gewand. Beispielsweise, und das ist jetzt so ein aktuellerer Bezug, und auch das werden viele Leute nicht gerne hören, aber beispielsweise die ganze Geschichte rund um die Blume des Lebens und wie heißt er nochmal, Drunvalo Melchisedek. Was ganz viele Leute glauben, wow, hier kommt einer, der hat irgendwie aus der geistigen Welt, das ist schon der Name, ist schon für mich irritierend, Melchisedek, das ist so ein Bezug aufs Alte Testament. Ja, ist er jetzt wiedergeboren oder channelt er den Melchisedek? Aber so selbst inszeniert sich dieser Mann ja so. Ja? Das ist auch natürlich nicht sein echter Name. Es ist letztens ein Marketingkonzept, wenn man es ein bisschen zynisch ausdrückt. Ja, aber da ist ja auch schon so die Idee, da gibt es also ein altes Wissen, das geht zurück auf eben alttestamentarische Propheten. Und werden einem dann geometrische Muster verkauft als was ganz Besonderes und so. Hey, ich mag geometrische Muster. Die sind schön, das ist die Natur. Aber es ist nichts, was jetzt irgendwie ein besonderes, esoterisches oder geheimes Wissen ist. Ja? Ich habe hier übrigens auch ein paar Fotos, habe ich vergessen. Ein Bild wollte ich euch hier zeigen. Hier. Da kommen wir gleich dazu. Aber hier zu dieser Idee von geometrischen Mustern. Blume des Lebens. Das ist keineswegs eine neue Erkenntnis, die jetzt hier gechannelt wurde von Melchisedek aus einem besonderen geistigen Raum, sondern das sind Dinge, die wissen wir schon ganz lange. Der Mensch mag Harmonie. Ja? Der Mensch mag Harmonie. Und warum? Weil wir zur Natur gehören. Weil das ist die Grundlage von Ästhetik. Und gewisse geometrische Dinge, harmonisch, die mögen wir einfach ganz gerne. Das ist aber kein besonderes esoterisches Wissen. Ich meine, ich habe mal so ein paar Beispiele auch aus der Geschichte, wo diese Dinge auftauchen. Und du kannst sowas zum Beispiel, das ist einfach, weil es schön ist. Das ist einfach zur Zierde. Das ist im künstlerischen Sinne gesehen. Und natürlich kannst du da jetzt ganz viel geometrische Dinge rausloten, aber du kannst es auch einfach als das nehmen, was es ist. Es ist schön. Oder hier sehen wir zum Beispiel auch, das ist ziemlich nah auch an dem, was Blume des Lebens ist. Das sind alte Sachen, die man schon immer wusste. Oder hier zum Beispiel, hier kann man es auch gut sehen, in der Mitte. Und das kommt aus verschiedenen Kulturkreisen, die Bilder, die ich euch hier zeige. Da wird einem etwas verkauft, was als ein großes Geheimnis, was aber gar kein Geheimnis ist. Das ist offen, das kann jeder sehen. Und es wird einem ja dann nicht nur dieses Geheimnis, ist ja letztens nur der Köder, der dich dann ranzieht. Denn die sagen natürlich, das ist nur der Einstieg. Hinter der Geometrie, da kommen dann so Begriffe wie Sacred Geometry, heilige Geometrie. Dahinter also steckt eben auch wieder ein göttliches Wissen. Ein Wissen, was du nutzen kannst, um, ja, für was eigentlich? Für dein Seelenheil. Rund um diese hier Blume des Lebensgeschichte mit Melchisedek, da kommen dann auch so Konzepte wieder wie Merkaba und so. Hey, Merkaba, das ist auch nichts Neues. Das ist alles letztens auch nur geklaut. Merkaba, Mystik, das ist auch schon, gibt's ganz lange so. Aber letztens, was ich euch damit sagen will, ist, ja, es gibt natürlich Geometrie und es gibt Heiligkeit, dort, wo alles zusammenhängt, wo alles schön im Balance ist. Und das lebt uns die Natur vor. Und da ist es auch völlig gut, gut, das auch anzunehmen. Ich möchte jetzt damit nicht sagen, weißt du, ey, verbann jetzt überall die Blume des Lebens aus deinem Leben. Hey, wenn du ein schönes Bild hast, ja, hey, das spricht unseren Geist an. Wow, Harmonie, wunderbar. Aber fall nicht auf diesen Trip rein, dass da jetzt irgendwelche kosmischen Geheimnisse dahinter stehen, die dann, wenn du die noch tiefer dann verfolgst, indem du eben so einem Lehrer folgst und eine Schule beitrittst, letztens ist dann auch eine Geldfrage, oder halt einfach Geld ist nicht das Entscheidende, du musst dich in eine Abhängigkeit begeben, dass irgendein großer Lehrer oder ein Channel, das ist ein Lehrer, der ist noch nicht mal hier, dass der dich da weiter einweist in diese Geschichten. Aber letztens ist es einfach nur Natur. Weißt du, ich meine, die großen Sachen wie goldener Schnitt oder so, das ist kein Geheimnis. Das goldener Schnitt, Fibonacci-Zahlenreihe, ich hatte da auch nochmal ein bisschen genauer irgendwann mal drüber gesprochen. Das sind Dinge, die lehrt dich die Natur. Das ist kein Geheimnis. Das ist offen, it's in your face. Ich habe hier irgendwo ein Bild noch dabei gehabt. Das möchte ich euch hier in dem Fall zeigen. Ich muss ein bisschen schnell gehen. Das hier zum Beispiel. Das ist Sacred Geometry. Das ist eine Sonnenblume. Natürlich, du kannst es überall in der Natur sehen. Diese Fibonacci-Zahlenreihen. Du kannst das mathematisch ausdrücken. Und ja, ich sage ja nicht, dass diese Dinge nicht schön sind. Im Gegenteil, darauf will ich immer wieder hinweisen. Hey, erkenn die Schönheit in der Natur. Es ist überall. Weißt du, überall sind diese Harmonien, goldener Schnitt. Weil es eben eine perfekte Welt ist, in der wir sind. Perfekt ist das falsche Wort, aber weil es eben die beste Welt ist, in der wir sind. Und wir sind so angepasst an diese Welt, weil wir aus ihr rausgewachsen sind, dass wir sowas als harmonisch empfinden. Ja, aber hey, das ist kein esoterisches Geheimnis. Das ist ganz direkt, also ganz direkt das Annehmen, ne? Und in der Natur können wir es überall sehen, in der Musik zum Beispiel auch, die Harmonielehre in der Musik. Das spiegelt natürlich etwas Größeres, das ist aber kein Geheimnis dahinter. Das ist Natur. Beschäftig dich damit und du kannst es rausfinden. Du brauchst dort keinen irgendwelchen mystischen, am besten noch aus der fünften Dimension, einen Lehrer, der dir das erklärt. Es gibt immer gute Lehrer, ist na klar, natürlich. Es ist vielleicht nicht einfach, als einzelner Mensch all diese Dinge zu entdecken. Eine Fibonacci-Zahlenreihe. Es ist cool, dass der Fibonacci es für uns gemacht hat, schon klar. Aber versteht ihr, was ich meine? Es ist kein exklusives, besonderes Geheimnis, sondern das ist letztens nur ein Köder, mit dem Leute angelockt werden, um wieder in so ein Weltbild reinzukommen. Und an sich, wie gesagt, Blume des Lebens ist eher banal. Aber es gibt, wenn du da dort ein bisschen weiter gehst, gibt es auch wiederum Gruppen, die dann, wo dann das Wissen wirklich destruktiv wird. Wo dann sozusagen aus dem Wissen um Sacred Geometry abgeleitet wird, wenn du das richtig tief verstehst und weißt, erkennt man sogar kosmische Patterns, Muster, Systeme, die dann wiederum dazu führen, weil die eben zyklisch auftreten, die dann wiederum dir dieses geheime Wissen geben, zu wissen, was in der Zukunft passiert und wann die nächste große Katastrophe kommt. Und es ist tatsächlich so, ich habe hier im Zuge der Recherchen mir mal eine Vortragsreihe angeschaut von Randall Carlson. Könnt ihr auf YouTube finden. Das ist einer der, ist ein intelligenter Mann. Und es lohnt sich auch dazu zu hören. So, ja. Ich möchte ihn gar nicht bashen, das ist wie immer so. Weißt du, ich sage euch jetzt nicht, oh, der erzählt euch böse Lügen. Nein, ich bin überzeugt davon, dass der das auch selbst glaubt. Das ist auch seine Forschung und der macht schon was. Randall Carlson und den Vortrag, den ich angeschaut habe, wo ich hier drüber sprechen möchte, das ist, der heißt Cosmic Patterns and Cycles of Catastrophe. Und der Titel sagt schon aus, wohin die Reise geht. Er postuliert sagen, es gibt kosmische Muster, die du entdecken kannst über die Sacred Geometry. Ich glaube, so heißt auch sein YouTube-Kanal. Und das ist ein erfolgreicher Mann. Ich meine, das schauen 100.000 von Leuten schauen es an. Es gibt viele, aber deswegen erwähne ich den hier. Und es ist also sozusagen, aus der Sacred Geometry lassen sich ableiten kosmische Muster. Und die wiederum, wenn du die richtig verstanden hast, dann kannst du daraus ableiten oder erkennst, dass es eben eine zyklische Abfolge gibt von Katastrophen. Und wieder sind wir auf diesem Bild drin, auf diesem Trip drin. Zum einen, oh, es gibt immer wieder Katastrophe. Ja klar, es ist halt das Demiurgen, die Demiurgen-Welt. Und gleichzeitig hast du dann die Hoffnung, aha, wir können also diese Cosmic Patterns, die können wir irgendwie entschlüsseln. Und wenn wir die entschlüsselt haben, wow, dann wissen wir, wann die Katastrophen können uns darauf vorbereiten und so weiter. Aber ist es denn so? Ich glaube es eben nicht. Und ich sehe das auch nicht, wenn ich die letzten Jahrtausende anschaue. Deswegen immer der Verweis auf wie alt die Archäologie ist und wie die auch immer älter wird. Da sehe ich diese kosmischen Katastrophen nicht. Sondern ich sehe menschliches Drama. Das sehe ich auf jeden Fall. Ja. Es gibt noch eine andere Schule, auf die ich kurz eingehen möchte, einfach nur, weil es nochmal eine andere Zeit auch darstellt. Auch das ist ein super interessantes Thema, mit dem sich viele von euch beschäftigen. Und ich bekomme auch immer wieder Anfragen, wo sagen, hey, magst du nicht das mal vorstellen oder dies vorstellen? Und auch deswegen mache ich jetzt diese Sendung, weil ich dann immer so mich schulterzuckend fühle und denke mir, was soll ich denn da vorstellen? Zum Beispiel schreiben Leute, hey, kennst du das Kybalion? Beschäftig dich doch mal mit dem Kybalion. Ja, interessant. Das ist ein Buch von 1908. Das haben drei Eingeweihte geschrieben. Und da geht schon für mich wieder los. Eingeweiht in was, bitteschön? Ja. Eingeweiht in was? Ich habe keine Einweihung. Ich bin kein Eingeweihter. Und ich brauche das auch nicht. Der Begriff Einweihung, der setzt ja schon voraus, dass es jemanden gibt, der dich einweiht. Jemand weiht dich. Du wirst geweiht. Du bekommst irgendwas mitgeteilt, eben eins von diesen Geheimnissen. Da kommst du eine Stufe weiter. Aber da geht schon los. Also ich habe keine Einweihung und ich brauche auch keine. Aber das Kybalion, ja, das wurde geschrieben von drei Eingeweihten. Und in ihrer Gnade geben sie uns die sieben hermetischen Prinzipien. Und das ist durchaus interessant. Ja, diese Dinge, diese sieben Prinzipien, ich will die gar nicht jetzt im Detail aufschlüsseln, aber es sind dann so Sachen wie das Gesetz der Resonanz und solche Sachen. Und ja, das ist ja nicht verkehrt. Aber es ist kein göttliches Geheimnis, dass es Resonanz gibt. Weißt du, das ist nichts, was eben exklusiv einer Elite vorbehalten ist, ein geheimes Wissen, was du jetzt aus der Gnade heraus bekommst. Und dann in der Hoffnung, hey, wenn ich jetzt denen ordentlich diene, dann kriege ich da noch mehr. Nee, das sind Dinge, die sind manchmal banal. Ich sage nicht, dass die alle falsch sind, aber es ist halt letzten Endes, es ist immer ein Köder, der dir vorgehalten wird. Hey, da ist die Wahrheit. Und hier bekommst du was. Und halte dich an dem fest. Aber letztens ist es nur ein Machttrip. Ja, es ist für mich das nächste Level von Religion, von Narrativen. Weil es alles auch Narrative sind, die von anderen Menschen kommen. Das ist nicht direkt Natur, das ist Menschen haben das geschrieben. Ja. Und bei diesem Kybalion, sieben hermetische Prinzipien, die berufen sich ja auf eine noch ältere Schule, nämlich die Hermetik. Die Hermetik oder das Corpus Hermeticum, wie es genannt wird. Das ist eine Schriftreihe oder es sind mehrere Schriften, eine religiöse, esoterische Schule, die zu Zeiten der Renaissance öffentlich wurde, so kann man sagen. Tatsächlich ist das interessant, die wurden veröffentlicht, das sind Texte, die sind in Griechisch geschrieben. Und die kamen, als Konstantinopel gefallen ist, ist ja ganz viel von diesem antiken Wissen, was in Konstantinopel auch über Jahrhunderte nur verstaubt war, was die jahrhundertelang gar nicht mehr nutzen konnten. Aber dieses verstaubte alte Wissen, das ist durch den Fall von Konstantinopel nach Europa gekommen, nach Oberitalien vor allem. Und dort in eine dynamische städtische Gesellschaft, die dieses alte Wissen auf einmal nutzen konnten, was sie in Byzanz schon lange nicht mehr konnten. Und plötzlich schaut man sich die Sachen an und bekommt dort ganz, ganz viele Impulse. Und im Zuge dessen sind auch diese hermetischen Schriften nach Europa gekommen. Und die hat dann ein gewisser Marsilio Ficino hat die übersetzt aus dem Griechischen. Und der war im Diensten des Cosimo de' Medici. Ja, tatsächlich ist es so. Medici, also einer von diesen ganz reichen Bankiers, Kaufmannsfamilien aus Florenz, da zeigt sich wieder, wie halt die Macht und diese Schulen einander berühren. Der Cosimo de' Medici, der hatte die Mittel, um diese hermetischen Schriften alle aufzukaufen. Übersetzt hat sie dann ein Marsilio Ficino und dann sozusagen der Öffentlichkeit damals bekannt gemacht. Und das Ganze, der Name Hermetik, das geht zurück auf Hermes Trismegistos. Und da habe ich hier ein Bild vorhin dabei gehabt. Hier, wenn wir zurückgehen hier. Das hier, das ist Hermes Trismegistos, der in der Mitte. Und Hermes Trismegistos ist, Tris ist griechisch, ist eine griechische Gottheit. Trismegistos heißt so viel wie der dreifache Meister, der oft in drei Dingen halt perfekt. Und die Idee, warum diese Schriften auch so super interessant waren und so attraktiv waren für so viele Leute, sind, dass die hermetischen Schriften eine Philosophie, eine Religion geben, die älter ist oder älter sein soll als die Bibel. Und deswegen war das für die Gelehrten damals in der Renaissancezeit so unglaublich attraktiv. Hey, wir kriegen jetzt Texte, die älter sind als die Bibel. Tatsächlich wurde da dann später auch bis zum heutigen Tag drüber gestritten, wie alt sind eigentlich diese hermetischen Texte. Man hat eben geglaubt, dass die zurückreichen bis in die ägyptische Zeit. Weil Hermes Trismegistos nur der griechische Nachfolger ist von einer ägyptischen Gottheit, nämlich Thoth, dem Gott der Weisheit. Und es geht sogar noch weiter zurück. Manche vermuten auch, dass sowohl Hermes Trismegistos als auch Thoth real lebende Menschen waren. Vielleicht irgendwelche super Eingeweihten, große Meister. Aber letztens wurden sie dann vergöttlicht. Thoth ist ein Gott und Hermes Trismegistos ist auch ein Gott. Und die Idee ist eben, dass es älter ist als das Alte Testament. Und deswegen kann man hier auch, das ist aus der Kirche in Siena übrigens, aus dem Dom von Siena. Ist eigentlich nicht wirklich streng christlich, diese Geschichte. Aber hier ist eben dieser Hermes Trismegistos. Er kommt hier mit einem Text. Das ist eben immer das Wort, das geschriebene Wort, das Buch, die Lehre. Das ist, um was die ganze Zeit hier geht. Während, hey, was ich euch lehre, ist halt, das ist ohne Buch. Das ist, wo das Leben selbst der Lehrer ist. Wo es eben keine Bücher gibt. Gott hat kein Buch geschrieben, aus meiner Sicht. Menschen schreiben Bücher. Gott hat keins geschrieben. So. Aber die Idee ist eben die Schrift, dieses Fixieren auf die Schrift und die Gebote und was ist Recht. Und das ist eben Hermes Trismegistos mit der Schrift. Und dann hier links sehen wir, der eine hat einen Turban auf. Das ist das Symbol für den Islam dann, für den Orient. Und der andere ist sozusagen eher so mönchisch-christlich. Und die Idee ist eben, dass Juden, in dem Fall im Christentum und Islam, eigentlich als Wurzel diese Texte von Hermes Trismegistos haben. Die wiederum zurückgehen auf Ägypten, auf das alte Ägypten. Ja, hey, es ist interessant, sich mit den Hermetika zu beschäftigen. Das will ich damit nicht sagen, weil wenn's Texte sind, die vor Jahrtausenden geschrieben wurden, interessant. Ach ja, das wollte ich noch sagen, Textkritik, man ist sich eben gar nicht sicher, wie alt diese Texte wirklich sind. Damals ist man davon ausgegangen, wow, das ist vielleicht aus der Zeit der großen Pharaonen, also vielleicht 1000 vor Christus oder sowas, so alt sind die Texte. Und es war dann ein gewisser Casaubon, hieß er, der Isaac Casaubon, der als erster dann, das war dann so ein, 200 Jahre nach diesem Hype um diese Hermetika, und diese Hermetika haben einen Riesenhype ausgelöst. Weißt du, da gibt es dann wieder ganz viele Schulen, die sich damit beschäftigen. Letztens die ganze Freimaurerei. Was lehren die dort? Unter anderem solche Sachen. Es war dieser Isaac Casaubon, der hat anhand von Textkritik, also welche Ausdrücke wurden genommen, sprachlich, weißt du, hat er festgestellt, hey, das ist nicht das Altgriechisch. Er sagt, das ist eindeutig Griechisch aus der Zeit nach Christus. Also in derselben Zeit, wo auch diese gnostischen Texte entstanden sind. Und keineswegs eben älter ist das Alte Testament. Und dann ist dieser ganze Hype ein bisschen abgeflaut. Aber ganz sicher wäre ich mir da nicht. Also es gibt auch heute wiederum schon Leute, die sagen, ja, es gibt auch Hinweise, dass diese Texte wirklich so alt sind. Spielt für mich eigentlich gar keine so große Rolle. Also natürlich ist es interessant, so alte Texte zu studieren. Wovor ich nur warne, ist, glaubt nicht, dass ihr dort euer Seelenheil findet. Glaubt nicht, dass dort irgendwas drin ist, was ihr wissen müsst, damit ihr glückliche Menschen werdet oder ganzheitliche Menschen. Das steht da nicht drin. Da stehen schon interessante Dinge drin und es lohnt sich auch, die zu studieren. Und ich will das ja nicht schlecht reden, ich will nur sagen, kommt nicht auf diesen Film, dass dort irgendwas ist, was ihr unbedingt braucht. Ja. Und letzten Endes sind die Sachen, die dort drinstehen, sind interessant, aber sie sind auch fast schon banal. Auch da geht es wiederum halt um Resonanzen und solche Dinge. Und nichts von dem, was da drin ist, kann ich erkennen, schmeißt uns entscheidend weiter in der Problemlösung auf dieser Welt oder wie wir diese Welt besser machen. Weil jetzt vielleicht an der Stelle mal eine ganz große Frage gestellt. Glaube ich denn nicht, dass es irgendwie antikes Wissen gibt, was uns weiterhilft? Doch, doch. Ich trenne hier nur. Ich glaube, dass es sehr wohl antikes Wissen gibt, was technischer Art sein kann. Beispielsweise, und das ist ein großes Thema in so vielen von den Sendungen, die ich hier schon gemacht habe, beispielsweise, dass es Kartenmaterial gibt aus der Antike, dass es ein Wissen gibt um die Beschaffenheit der Welt. Wie sieht diese Welt aus? Wie ist die Verteilung der Kontinente und so weiter? Ja, das ist dann aber praktisches Wissen. Das hat nichts zu tun mit deinem Seelenheil, sondern das ist praktisches Wissen. Das ist echte Naturwissenschaft. Klar, Naturwissenschaft ist völlig richtig. So wie es bei den Griechen auch losging mit Naturphilosophie. Von denen kommen übrigens dann nicht diese Texte. Zu lernen, wie diese Welt funktioniert, Dinge, die uns praktisch unser Leben verbessern, ja, her damit. Ja. Und da mag es tatsächlich, das ist natürlich spekulativ, aber da mag es tatsächlich in der Antike so technisches Wissen mag's geben. Ich habe schon oft darüber gesprochen, über die Bundeslade, die Connection auch zu Ägypten und so weiter. Also da möchte ich jetzt ja gar nicht so drauf eingehen. Nur darauf hinweisen, dass ich schon so viele Sendungen zu dem Thema gemacht habe, dass es verborgenes Wissen gibt. Dass es Wissen gibt, was mit uns auch nicht geteilt wird. Ganz bewusst sogar vielleicht gegen uns eingesetzt wird, weil man es einfach nicht teilt. Unsere ganze Wissenschaft ist geframed in eine Richtung. Und da gibt es sehr wohl anderes. Ja? Aber hey, es hat nichts mit deinem Seelenheil zu tun. Sondern im Gegenteil, tatsächlich diese ganze Fokussierung auf Seelenheil und dann kosmische Befreiung, was weiß ich, diese Geschichten, die dann zurückgehen auf pharaonische Religion mit Osiris, diese ganzen kosmischen Dinge. Diese Dinge musst du nicht wissen. Du musst es nicht wissen. Du kannst dich damit beschäftigen, ist okay, aber es ist nichts, was da drin ist, was du für dein Seelenheil brauchst. Seelenheil hast du nur selbst zu verantworten. Da geht es nur um dich selbst. Du kannst es nur in dir innen schauen. Und viele von diesen Schulen, die schicken einen immer weg. Es geht immer immer woanders hin. Weg vom Hier und Jetzt. Aber das Hier und Jetzt, und das ist das Einzige, was zählt. Alles andere ist Ablenkung. Ja, das Jenseits, die fünfte Dimension und was da nicht alles kommt. Und ich meine, heute, wenn du so moderne, esoterische Bücher liest, das ist unglaublich, was da alles aufgefahren wird. Aber es sind alles Ablenkungen. Es lenkt dich einfach nur ab von hier und jetzt. Aber was es sehr wohl gibt, ist technisches Wissen. Wirklich praktisches Wissen. Ich predige hier keine Ignoranz. Ich bin jetzt nicht wie die Typen von Boko Haram. Oh, Bücher sind alle schlecht und so. Nein, Wissen, natürlich, lass uns forschen. Aber lass uns forschen hier, im Hier und Jetzt und von Dingen, die Erde angehen. Und ich habe Sendungen gemacht, beispielsweise, falls ihr es nicht kennt, war es auch schon wieder ein paar Jahre her, aber ey, guckt euch die an, über die Breakaway Civilization, wo es genau darum geht, hat sich vielleicht über mehrere Generationen, vielleicht sogar über richtig lange Zeiträume, ein Teil von den Menschen abgespalten, die ihren eigenen Fortschritt gehen. Ich habe darüber gesprochen, über Charles Delschau und diese Entwicklung zu Fluggeräten, die dann zu dem werden, was heute Leute UFOs nennen oder sowas. Ja. Ich bin keineswegs, sage ich jetzt, dass das alles keinen Wert hat. Nur glaube ich, dass gerade diese ganzen hermetischen Schriften, die ständig so auf so eine esoterische, mystische, religiöse, kosmische Geheimnisse deuten, die lenken geradezu davon ab, von dem, was vielleicht wirklich Wert hat. Und diese Dinge werden vielleicht schon entdeckt. Vielleicht sind die ganzen Kreuzzüge nur deshalb gemacht worden, um eben Zugriff zu bekommen auf gewisse antike Technologien, Wissen und wer weiß was noch. Aber indem sozusagen die Schriften, die rauskommen, in den hermetischen Schriften, da steht nichts davon. Da steht nichts davon, von diesen Sachen. Da steht nichts irgendwas Praktisches drin, wie wir wirklich diese Welt verbessern können. Vielleicht indem wir wirklich ein anderes Verständnis haben von Natur, was uns dann zu einer neuen Wissenschaft helfen kann. Beispielsweise nur ein Beispiel, wie wir unsere Energieprobleme lösen können. Da steht nicht drin, irgendwie in diesen hermetischen Schriften, wie wir mit, wie wir beispielsweise die zu freier Energie kommen oder wie wir die Schwerkraft überwinden können und solche Sachen. Ey, wenn es sowas gibt, dann her damit. Und das ist vielleicht auch so ein Riesenpunkt. Wenn es ein Wissen gibt, was uns praktisch weiterhilft, dann fordere ich dann raus damit. Dann raus damit! Dann nicht als Geheimnis für irgendeine Elite, weil, hey, ich meine, das haben wir jetzt ein paar tausend Jahre getestet. Wohin haben uns denn diese Eliten geführt? Wenn es wirklich ein Geheimnis gibt und sie sagen, ja, das können wir aber nicht mit dem gemeinen Volk teilen, weil das ist vielleicht, ändert zu viele Dinge, dann kann ich nur sagen, hey, aber ihr Eliten, wohin habt ihr denn uns geführt? Wo ist denn die Entwicklung der letzten Tausende von Jahren? Wohin sind wir denn gekommen? Wenn es ein Wissen gibt, was Dinge auf der Welt praktisch verbessern kann, und dazu gehört zum Beispiel auch der ganze Bereich Heilung, Heilkunst, das sind Dinge, die wirklich hier unsere Lebensqualität verbessern. Alles, was in diese Richtung geht, ist wertvolles Wissen. Und das ist wertvoll, wenn man studiert. Und das ist wertvoll, wenn man gute Lehrer hat, die das Wissen weiterreichen und weiterteilen. Das ist wertvoll, wenn wir jede Generation weiterforschen. Natürlich. Ich bin hier ganz sicher niemand, der wissensfeindlich ist. Ja? Aber ich sage, für dein Seelenheil gibt es nur eins. Und das ist in dir selber schauen. Und aus meiner Sicht sind tatsächlich diese ganze esoterische Krimskrams, der da gelehrt wird, der lenkt einen sogar ab von den Dingen, die uns die Antike vielleicht wirklich mitzuteilen hätte. So, die werden dort in diesen Texten niemals irgendwie beschrieben. Ja. Ach, es gäbe noch so viel zu sagen, aber auf was ich hinaus will, ist, dass es eben ein ganz altes Muster ist. Wir sehen das heute ganz stark in vielen New Age-Bewegungen. Und auch dazu könnte man eine ganze Sendung machen und über diese falschen Weltbilder, die wir New Age uns eingeimpft werden. Und die auch alle ganz cool klingen. Weil ich kann ja verstehen, das ist dieser Grundmechanismus, ich kann ja verstehen, weißt du, du wächst auf als Mensch, du wächst auch geistig, entwickelst dich und merkst irgendwann, hey, hier ist ja ganz viel Bullshit unterwegs. Was sind denn Religionen? Das ist Bullshit, was die einem da erzählen. Und wenn du jetzt an diesem Punkt bist, wo du darüber hinausgewachsen bist, das ist, wo diese ganzen Geheimlehren kommen und dich wie so ein Köder. Weißt du, das beste Bild ist wirklich die Karotte vor dem Esel. Das ist genau das. Und wir sind der Esel, die da hinterherlaufen. Wow, das ist Geheimnis. Hey, und du kannst dann dein Leben lang kannst du da hinterherlaufen und du wirst da nichts entdecken. Wo sind denn dann, das ist nämlich das Nächste, wo sind denn dann bitteschön die Leute, die diese Eliten, die ein besonderes Geheimnis haben? Wo kann ich das sehen? Was bringt es den Eliten? Sehe ich irgendwo Menschen, die tatsächlich mehr haben als du und ich? Also jetzt an Fähigkeiten, an Erkenntnissen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ich schaue mir die Eliten an und denke mir, wow, ich sehe so viel Dekadenz dort. Ich sehe das nicht, dass da irgend so ein Wissen gibt. Wo sind denn die ganzen Erleuchteten? Oder anders könnte ich auch fragen, wo sind denn, nehmen wir jetzt mal Scientology, die ja auch genau das Gleiche sind, die auch letztens dieselben Narrative bringen, nur wieder ein bisschen umgeschrieben, aber es ist genau das Gleiche. Und Erlösung ist immer irgendwo außen und so. Wo sind denn bitte schön die Titanen? Wo sind denn diese Übermenschen, wo ich dann auch echt anerkennen würde, okay, ja, der hat da was drauf. Sehe ich nicht. Das heißt nicht, dass es nicht auch geheimes Wissen gibt. Ja? Wie gesagt, technisches Wissen, heilerisches Wissen. Aber auch beispielsweise die ganzen Techniken, die in irgendwelchen Yogaschulen gelernt werden. Das ist was anderes. Das ist nicht das, was ich hier kritisiere. Ich habe in meinem Leben schon Yogis getroffen. Die hatten erstaunliche Fähigkeiten. Erstaunliche Fähigkeiten. Wirklich, also Yogi-Powers. Wow, da sind Dinge, das könnt ihr euch als Europäer kaum vorstellen. So. Und trotzdem, auch die Leute, ist das für dein Seelenheil wichtig? Ich habe dort Yogis getroffen, die waren weniger frei als ich. Ich hab in Indien Yogis getroffen, die sind so weit auf ihrem Yoga-Weg gegangen, aber die konnten zum Beispiel, das war für die völlig unmöglich, mit einem weiblichen Wesen enger in Kontakt zu kommen. Die haben dann immer mich gesehen so, und dann, oh ja, Baba, und dann weißt du, setzen wir sich hin und rauchen wir zusammen Chillum, das sind dann so indische Tonpfeifen, wo halt Haschisch geraucht wird. Und das ist alles okay, aber da darf keine Frau drin sitzen. Meine Lady, die auch boah, leuchtet und da da am Start ist, die darf das nicht. Weil allein schon diese weibliche Energie, die würde ihr komplettes Yoga-Energie Konstrukt einfach zusammenfallen lassen. Aber dann denke ich mir wieder, hey, aber was, okay, das, ich respektiere deine Lehre und bring das anderen bei, aber erzähl du mir jetzt bitte nicht eine, oder entwickel nicht du eine Lehre, die du allen Menschen raufdrückst. Du kannst diesen Weg gehen und das, das respektiere ich. Aber komm nicht damit und zu sagen, das müssen alle so machen. Und du musst das so machen, weil, nee, das, was ist das für eine Lehre, wenn du am Ende noch nicht mal eine Frau auch in deine Nähe lässt? Dann ist die untauglich, weil ich bin Mensch und Kind der Erde und da gilt es Yin und Yang, männlich, weiblich und all diese, nicht Dualitäten, sondern Polaritäten, die gilt es zu vereinen. Das ist, um was es geht und nicht dieses Trennende. Das heißt, ich respektiere den Yoga-Weg. Und natürlich, wenn Yoga-Lehrer, die können eben Dinge zeigen, halt gewisse Asanas und so weiter, das heißt, du kannst in allen Dingen lernen. Aber passt auf, lasst euch nicht irgendwie in diesen Trip einfangen, dass euer Seelenheil dort irgendwo, dass ihr dort irgendwas lernt, dass es irgendwas gibt, dass es irgendwo ein Buch gibt, eine heilige Schrift, irgendwas, eine Einweihung. Das ist immer nur letztens ein Trick und letztens etwas, was uns ablenkt vom Hier und Jetzt. Denn das ist das Einzige, was zählt, hier und jetzt. Und jeder Mensch kann es in sich selbst erkennen. Und es ist tatsächlich so, ich habe in meinem Leben viele großartige Menschen getroffen, eben auch so Yogis, die echt, boah, weißt du schon, das ist kein Bullshit, hey, was die für eine Körperspannung haben und so, da gibt es krasse Dinge. Aber von einem will ich euch erzählen, dass einen Menschen, den ich gesehen habe, das war das erste Mal, wo ich so das Gefühl hatte, oder so ein innerliches Erkennen, der Typ hat's. Und das war ein ganz einfacher Mensch. Das war ein ganz einfacher Mensch. Der konnte wahrscheinlich noch nicht mal lesen und schreiben. Das war in Thailand. Ja? Und irgendwo im Norden des Landes war das. Und ich hatte so eine ganz einfache Absteige, so eine Hütte. Und irgendwie morgens gehe ich halt aus dieser Hütte raus, um so mein Tagwerk zu verrichten, ein bisschen mich so umzugucken. Und ich laufe da durch so Reisfelder, so Rice Paddies. Und in einem von diesen Reisfeld sitzt halt ein Bauer drin. Also so ein Thai-Bauer. Und der sitzt, wie auch nur so Asiaten sitzen können. Also der hockt auf seinen, also hat seine Fußsohlen komplett am Boden und hockt halt so da. Mitten in seinem Reisfeld. Und hockt einfach nur da und macht nichts. Und ich laufe so vorbei und denke mir, wow, der ist echt gechillt, der Mann und so. Na, und ich mache so ein bisschen mein Tagwerk und dann kam ich irgendwie so 3-4 Stunden später, komme ich dann zurück. Und der Typ sitzt immer noch genauso da. Genauso. Und in dem Augenblick hat mich das echt so tief getroffen, auch im Inneren, weil ich erkannt habe, so, ey, der Typ, der hat's. Der ist einfach nur. Ist einfach nur im Hier und Jetzt. Und das ist ein ganz einfacher Mann, das ist ein Bauer. Das ist kein Guru, das ist kein Lehrer. Der hat keine besonderen geheimen Mantren. Der hat keine besonderen geheimen tantrischen Dinge gelernt. Er ist einfach. Aber er ist. Verstehst du? Er ist das, was er ist. Hundertprozentig im Hier und Jetzt. Und er ist seine Natur. Letztens ist es so einfach, das ist so banal. Deswegen die ganz großen Lehrer aus meiner Sicht, die haben auch nie irgendwelche großen Religionen oder Schulen gegründet, sondern die ganz großen Lehrer sagen, hey, es ist eine einfache Wahrheit. Sei du selbst, erkenn dich selbst, sei du selbst. Und vielleicht können dir ganz große Lehrer ein Stück weit dabei helfen, so. Dich ein Stück weit auf diesem Weg bringen. Aber letztens kannst du es immer nur in dir selbst erkennen. Aber das ist auch wiederum etwas ganz Einfaches. Und du musst auch nicht super gebildet sein oder zig Bücher gelesen haben. Tatsächlich, ey, auch ein anderer in Indien hat mir irgendwann mal das so gesagt, ein Jota Erfahrung ist mehr wert als so ein Stapel Bücher. Und das ist wahr. Und ich habe nichts gegen Bücher. Bücher sind interessant. Bücher können dich ankicken. Aber viel wichtiger ist, dass sie dich ankicken und das, was dann passiert, was in dir drin passiert, das ist wichtig. Wenn du glaubst, du findest die Wahrheit in irgendwelchen Büchern, kannst du dein Leben lang studieren und lernen. Und dann kommst du eben auf diesen faustischen Trip, von dem ich auch so oft spreche. Faust, Dr. Faust, der alle Bücher gelesen hat in seiner Zeit, der Gebildetste war und trotzdem halt nicht erkannt hat, was die Welt im Innersten zusammenhängt. Und das ist so, um was dieses ganze Thema geht, diesen faustischen Trip. Denn aus diesem Wahn heraus zu glauben, es gibt dort Wissen, was Macht ist, daraus entsteht ja diese ganze Hybris, dieser faustische Trip, dieses Glauben, man könnte irgendwie ab einem gewissen Punkt nicht nur diese Welt verstehen, was die im Innersten zusammenhält, sondern im nächsten Schritt diese Welt dann auch dementsprechend gestalten, wie man es selber gerne hätte. Das sind dann die modernen Variante davon, es wäre dann sowas wie Transhumanismus. Es ist einfach da rauswachsen. Nö, die Natur, die taugt nichts. Das ist ja letzten Endes ein Demiurgenwerk. Nee, wir basteln da ein bisschen rum und gucken mal, ob wir es besser machen. Das ist der faustische Trip. Da kommt Unheil raus. Das geht nicht in die richtige Richtung. Während die Heilung eigentlich ganz einfach ist. Wie gesagt, du brauchst sowas nicht. Es ist hilfreich zu studieren. Find raus, wer du bist, was deine Talente sind. Wenn dein Talent jetzt ist, ey, boah, du spürst, du bist Heiler oder so. Ja, dann lern das. Und da gibt es natürlich Lehrer. Und da gibt es natürlich auch Bücher, wo du Dinge lernen kannst, die dich dann in diesem Beruf weiterbringen. Damit du hier auf der Erde Dinge verbesserst, das Leid von Menschen nimmst oder was auch immer. Es gibt so viele Dinge zu lernen. Ich predige hier nicht so eine antigeistische Welt, wie jetzt vielleicht eben so radikale Gruppen wie eben, oder extreme Gruppen, muss man eigentlich sagen, so wie Boko Haram, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Boko Haram, kennt ihr? Das ist diese Dschihadi-Gruppe in Sudan und Afrika. Und das Wort Boko Haram, das heißt wirklich wortwörtlich Boko, Buch, und Haram. Haram ist aus dem Islamischen halt sündhaft. Bücher sind Sünde. Außer dem Koran gibt es kein anderes Buch. Das ist nicht, was ich lehre. Aber ich sage genauso, Leute, wenn ihr glaubt, es gibt irgendwo heilige Bücher, wo irgendwelche Dinge drinstehen, irgendwelche Geheimnisse, und ihr müsst die lernen, passt auf, da kommt ihr nur ganz schnell in so Machtverhältnisse rein. Ja? Und die Wahrheit ist für jeden Menschen, das Schlimme ist, dass es so einfach ist, dass wir das in unserer komplexen Denkweise oft gar nicht erkennen. Weil es ist das, was einfach immer da ist. Ich weiß, das klingt dann so, das klingt so abgedroschen, aber es geht dann wirklich um die einfachsten Dinge. Einfach sein. Sein. Ja, das klingt so simpel. Ja, das ist wie dieses Buch hier von, wer hat es nochmal geschrieben, so ein Tscheche, Milan Kundera, glaube ich. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Der Titel, der sagt alles. Das ist so leicht, das ist schon uns für unseren, die wir so in dem Kopffilm hängen, so unerträglich ist. Nein, ich möchte gerne die Situation komplizierter haben. So. Keep it simple, stupid. Das Einfachste ist tatsächlich, ey, es ist die ganze Zeit da. Der Spirit ist da. Die Wahrheit ist da. Und gebt euch nicht in diese Abhängigkeiten von anderen, die euch da auf so einen Weg führen. Studier Dinge, lern Dinge, du kannst es auch gerne anschauen. All diese Sachen, Gnostik und Kybalion, das ist nicht uninteressant. Es ist interessant aus dem Sinne, dass man sagt, okay, hier sind Texte, die haben Menschen geschrieben und das ist vor ein paar tausend Jahren, sehr spannend. Aber kommt nicht in diesen Trip rein, dass euer Seelenheil da in irgendeinem Buch zu finden ist oder in irgendeiner Einweihung oder in irgendeinem Geheimnis. Denn letztendlich sind das alles immer nur Werkzeuge, um euch unten zu halten, um den Menschen unten zu halten. Während aus meiner Sicht, aus dieser humanistischen Perspektive, aus der menschlichen Sicht, was ich sehe, ist Human Drama. Das können wir heilen, die Möglichkeit haben wir. Es gibt kein Böses in diesem Universum, das einfach da ist, als Teil der Natur, das gibt es nicht. Sondern es gibt Unheil. Und da sollten wir lernen, wie wir zur Heilung kommen, wie wir Dinge verbessern können, praktische Dinge verbessern können, für unser Leben und für alles andere, was lebt. Da bin ich dabei. Da sollten wir Wissenschaft, so in die Richtung sollte Wissenschaft gehen. Aber alles, was einen weglenkt von sich selbst, ist ein Irrpfad. Und bringt dich auf Dauer nicht weiter so. Es sind tatsächlich diese einfachen Dinge. Erkenn dich selbst, sei der, der du bist, sei. Und das ist es. Jetzt wollte ich mal hier noch mal einen Blick auf meinen Zettel werfen. Habe ich jetzt irgendwelche ganz wichtigen Themen, die ich euch heute noch sagen wollte, verpasst? Im Grunde genommen ist es meist da. Man könnte da noch viel weitergehen, sich manche Dinge noch genauer anschauen. Heutzutage gewisse Sekten, Gurus, New Age-Thematiken, hochinteressant. Aber letztens hoffe ich halt, dass ihr ein bisschen, dass ihr erkannt habt, dass es ganz alte Muster sind. Und dass die immer wieder im neuen Gewand kommen. Also das, was wir heute New Age nennen, das bezieht sich auf diese alten Sachen wie Gnosis und Hermetikum und so weiter. Das kommt halt jetzt im neuen Gewand. Ich habe euch auch schon mal erzählt, auch in einer anderen Sendung, schon vor langer Zeit, über diese ganzen spiritistischen Gruppen aus dem 19. Jahrhundert, die eben diese ganze, das alte pharaonische Wissen hochholen. Aber selbst da, was für ein pharaonisches Wissen soll das denn sein? Hey, wenn ich die Pharaonen anschaue, dann sehe ich da so einen absoluten Personenkult. Ich sehe überall Pyramidenstruktur, Hierarchien. Ah, da oben sind die eingeweihten Eliten und da unten sind wir. Was ist das denn überhaupt sinnvoll? Glauben wir, dass wir von dort dann irgendwo eine Wahrheit bekommen? Und das heißt nicht, dass ich die Pyramiden nicht interessant finde. Auch da ist es so, vielleicht das noch. Die Pyramiden sollte man, ich betrachte die nicht aus diesem New Age-Kontext. Oh, da ist irgendwie so geheime Lehre drin und vielleicht waren das alles nur so Einweihungstempel. Ja, vielleicht waren es sogar Einweihungstempel, das mag durchaus sein. Aber ich sage, es braucht keine Einweihung. Und ich meine, diese Ideen, die werden auch heutzutage, kommen die halt von von großen, einflussreichen New Age-Schreibern, beispielsweise Elisabeth Haich, das ist schon 100 Jahre her. Und absolut zu empfehlen, empfehle ich euch, Literaturempfehlung, Elisabeth Haich, Die Einweihung. Spannendes Buch. Das beschreibt halt letztens genau das. Und ich hier, das, so eine Frau, die so channelt, wie sie da früher in einem pharaonischen Leben ein Pharao war und dann diese Einweihung gemacht in der Pyramide. Hey, es ist ein interessantes Buch, interessanter Read. Aber ich finde es nur interessant im Sinne zu verstehen. So ticken also diese New Age-Leute, da kommt das her, sehr interessant. Oder ein Edgar Cayce beispielsweise, der schlafende Prophet, der auch diese Sachen erzählt. Ja, die Pyramiden, was hatten die früher für eine Bedeutung? Mag sein, dass die dort auch ihre Einweihung gemacht haben. Aber wie gesagt, die waren damals eben auch schon auf dem falschen Trip. Aber eine andere Möglichkeit will ich eben nicht ausschließen, dass die Pyramiden etwas Technisches haben. Dass dort auch gewisses mathematisches Wissen drin ist. Und das ist natürlich interessant, sich damit zu beschäftigen. Aber auch da wieder. Wichtig ist nur Wissen, was die Lebensbedingungen hier verbessert, was uns unser Leben hilft. Heilung, und Heilung meine ich auch nicht nur jetzt Medizin für den Menschen, sondern Heilung auch für die Natur. Also auch Naturwissenschaft und Technologie, die in Harmonie ist mit der Erde, die ein gesundes Leben auf der Erde ermöglicht, für alle Lebewesen. Ja. Also in diesem Sinne Heilung. Alles, was in diese Richtung an Informationen ist, ja, ist willkommen, ist wunderbar. Aber zu glauben, wir könnten unsere Seelenheil darin finden in irgendwelchen altägyptischen Religionsmuster. Echt jetzt? Ich meine, guck dir doch mal die Dinge an. Ich meine, letztens ist es Größenwahn, der da zum Ausdruck kommt. Und dann diese Vergöttlichung. Ja, der Pharao vergöttlicht, aber du als einfaches Volk wirst diese Option nie haben. Nee, in diese Richtung geht's nicht. Ja, okay, die Zeit schreitet voran. Ich hätte noch so viele Dinge. Das ist auch echt so ein Thema, was so auf mir brennt. Und vielleicht werde ich es wiederum an der einen oder anderen Stelle, werden wir dem vielleicht wieder begegnen. Weil wir können den einen oder anderen Dinge, können wir echt ein bisschen tiefer nachgehen. Ich habe schon lange auch vor, werde das auch mal irgendwann machen, mal so eine Sendung zu machen. Also einfach so diese ganzen Gurus und Sekten, die es so gab und gibt. Und wie das so funktioniert. Und was ist da nicht alles für Torheiten auch gibt, aber eben auch für gefährliche Wege, die da gehen. Wenn einer nur töricht ist, ist okay. Du hast auch das Recht, hier auf dieser Welt auch töricht zu sein. Aber Problem wird es, wenn eben solche Irrlehren den Menschen reingedrückt werden, als Lehre, als moralischen Kodex, an dem du dich zu orientieren hast. Das ist, wo ich sage, nee, das lasse ich mir von dir nicht sagen, was richtig und was falsch ist, wenn du selber offensichtlich in so einem alten Muster festhängst. Was eben, und das ist auch das Letzte, was ich jetzt sage, was eben ein altes Muster ist, was nicht schon immer da war. Es ist keineswegs so, dass das schon immer diese Trennung gab, sondern aus meiner Sicht über Jahrtausende hinweg gab es kein geheimes Wissen. Man hat Wissen miteinander geteilt. Ja, und da sollten wir vielleicht wieder hinkommen. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Ich weiß, das wird dann bestimmt auch kontrovers. Und hey, klar, man kann da auf jeden Fall auch andere Positionen vertreten und kann man auch schön miteinander diskutieren. Aber eine Grundessenz von dem, was ich euch gesagt habe, ändert sich das für mich nicht. Und wie gesagt, ich habe das nicht aus irgendeiner Lehre, ich habe es nicht aus irgendeinem Buch. Ich habe viele von diesen Büchern gelesen. Ich habe mich mit vielen von diesen Themen auch schon in jungen Jahren beschäftigt, wo ich es noch kaum verstanden habe. Das, was ich euch heute erzähle, das ist sozusagen, ja, das ist einfach aus dem Weg, den ich gegangen bin, schon so lange, dieser Weg der Selbsterkenntnis, Selbstspiegeln, das ist, wo ich jetzt stehe, wie ich halt diese Dinge sehe. Ja. Also in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, eure Unterstützung und ich hoffe, ihr schaut mal wieder rein. Bis nächstes Mal. Ciao.